Das waren innerhalb von 2 Tagen über 30% Abschlag beim Silber. Also wirklich was, was man nicht alle Tage sieht. Viele Kunden mich angerufen und haben gesagt, Thorsten, sowas habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Ich übrigens auch nicht.
BX Börsenecho. Wir ordnen ein. Nachrichten, Zahlen, Stimmungen. Was an der Börse und an den Kapitalmärkten einschlägt, findet bei uns sein Echo. Gemeinsam mit Menschen, die sich mit Finanzthemen auskennen, reden wir über das, was die Märkte bewegt. Für alle, die die Börse besser verstehen und ihr Finanzwissen auf das nächste Level bringen wollen.
Ich habe heute unseren Rohstoffexperten Professor Dr. Thorsten Denin bei mir, CIO von Asset Management Switzerland AG, und wir sprechen über die kürzlichen Preisrücksetzer von Gold und Silber. Ja, lieber Thorsten, wir haben uns das letzte Mal im September gesehen, am Börsentag in Zürich, und da auch schon über Edelmetalle gesprochen. Und ich habe mir mal noch die Prognosen rausgesucht, die du damals gegeben hast. Beim Silberpreis hast du gesagt, so auf einer Zeitschiene von 12 bis 18 Monaten wird der Preis sich einpendeln bei 60 bis 80 US-Dollar. Und beim Gold hast du eine Preisspanne angegeben von 4.200 bis 4.400 US-Dollar. Wo sind wir heute? Beim Silberpreis sind wir heute bei ca. 83 US-Dollar. Also schon mal super Prognose. Und beim Gold sind wir bei knappen 5.000 US-Dollar. Also ebenfalls tolle Prognose. Erstmal Glückwunsch. Welche Annahmen hattest du damals oder waren für dich damals entscheidend bei dieser Prognose?
Ja, also erstmal danke, dass ich heute wieder hier sein darf mit euch. Im September draufgeschaut. Wir haben ja im letzten Jahr Silber als sehr interessante Investmentmöglichkeit identifiziert und gesagt, im gesamten Rohstoffuniversum von 24, 25 investierbaren Rohstoffen finden wir Silber das Spannendste vom aktuellen Preis. Gerade auf einer Basis, bei der Silber 30, 32, 33 Dollar gekostet hat. Also wir müssen ja sehen, dass Silber sich ja verdreifacht hat in dieser Zeit. Und wir haben einfach basierend auf Gold-Silber-Ratio und anderen Fundamentaldaten gesehen, 60 bis 80 ist eine fundamental gute Range. Wir haben jetzt in der Spitze knappe 120 Dollar auch bei Silber gesehen. Dann kam die große Korrektur auf der Seite. Gold hat sich dann auch ein bisschen überlebt. Wir sind da vielleicht auch von unserer Seite offensiv, jetzt im Nachhinein vielleicht noch ein bisschen zu konservativ gewesen. Nachdem Goldman Sachs die 5.000 Dollar das erste Mal als große Investmentbank auf den Goldpreis geschrieben hat, ging das natürlich hier auch weiter. Ja, das heißt, Gold ist natürlich das gestandene, etwas konservative Investment. Silber, der kleine, spekulative, ein bisschen volatilere Bruder vom Metallmarkt, das natürlich auch ein bisschen über- und unterschießt.
Mhm. Und jetzt haben wir natürlich Ende Januar oder Anfang Februar, das Wochenende, diesen Rücksetzer erlebt, der immens war. Nimm uns doch mal ein bisschen mit, was waren die Gründe oder die Treiber für diese Rücksetzer?
Speziell im Edelmetallbereich, Gold und Silber, ja. Aber es war natürlich nicht nur auf Gold und Silber beschränkt, aber das war auf den ersten Seiten zahlreicher Medien dann zu sehen. Man sieht natürlich auch, dass die Aktienmärkte auch ein bisschen zurückgekommen sind, aber nicht so viel, 2-3% in der Spitze über diese Tage. Krypto auf der Seite, ich meine, wir haben über 20% im Bitcoin in der Zeit auch verloren, aber wirklich Headline News war natürlich die Korrektur bei den Edelmetallen, weil das natürlich sehr im Fokus gestanden hat, vor allen Dingen im Gold, aber dann auch im Silber vollem Ausmaß. Ja, und das interessiert mich natürlich gerade aus der historischen Seite, weil viele Kunden mich angerufen haben und gesagt, Thorsten, sowas habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Ich übrigens auch nicht. Aber ich habe den historischen Vergleich gehabt, weil die Spekulation der Gebrüder Hunt, die Hunt Brothers aus den 70er Jahren, die dann 1980 im Januar genauso gecrashed ist, ja, als Silber von damals fast 50 Dollar sich halbiert hat, über 50% am Silberdonnerstag runtergekracht ist. Das war das letzte Mal, dass Silber so eine Riesenbewegung innerhalb von wenigen Stunden gemacht hat. Und es waren witzigerweise sehr ähnliche Gründe jetzt im Januar, damals Januar 1980, jetzt im Januar 2026 am 30. Es war der Späthandel und es war auch die Fed, die im Prinzip dahinter stand. Zumindest 1980 sagte man, man ändert die Börsenspielregeln für die Terminmärkte für Silber, um diese Spekulation Einhalt zu gebieten. Jetzt waren es die Nachricht des zukünftigen Fed-Chairmans, der diese Märkte bewegt hat auf den ersten Blick. Die Aussicht auf nicht so stark sinkende Zinsen, die natürlich gerade den zinssensitiven Bereichen, die dann gut gelaufen sind, erst zu Verlusten, dann zu Gewinnmitnahmen und dann durch die technischen Handelssysteme zu weiteren Kursabschlägen geführt haben. Und das in Verbindung mit dieser späten Uhrzeit am Freitagshandel, das waren innerhalb von 2 Tagen über 30% Abschlag beim Silber. Also wirklich was man nicht alle Tage sieht.
Da habe ich gleich mal eine persönliche Frage. Wie erlebst du dann so einen Tag? Du befasst dich ja täglich mit diesem Thema. Und dann gibt es doch bestimmt so ein paar Gradmesser oder Parameter, wo man dann denkt, okay, jetzt passiert was. Wie ist das dann? Wie fühlt sich das an?
Ja, an den Finanzmärkten, wenn du von den Investments so nah dran bist, als Vermögensverwalter bist du ja am Puls der Märkte natürlich und fühlst mit dir und mit den Kunden natürlich mit. Das heißt, immer wenn die Märkte sehr positiv gehen, bist du auch recht positiv gestimmt. Ja, du freust dich natürlich über den Anstieg und ist auf der Gegenteilseite, wenn es runtergeht, leidest du natürlich mit den Geldern der Kunden in dem Sinne. Das heißt, am Freitag, es war der Späthandel, ich habe es natürlich dann erst am Freitag erst spät gesehen, was dann angefangen hat zu sich abzuwickeln. Und das hat sich natürlich auf mein Wochenende natürlich ausgewirkt. Ja, das Wochenende war, meine Frau hat mich gefragt, was ist denn los? Du bist so ein bisschen bedrückt. Ja, das wird kein schöner Montag. Ja, ich hatte dieses Erlebnis schon mal, als ich quasi mit der Lehman-Pleite von einer Reise zurückgekommen bin. Gesagt habe, oh, das war das Wochenende, da stand in der Zeitung, Lehman Brothers ist pleite. Und gesagt, das wird auch kein schöner Montag. Ja, und es wurde kein schöner Montag, es wurde keine schöne Woche, es wurde kein schönes Jahr. Ja, das Jahr ging in die Geschichte als Annus Horribilis, ja, als das furchtbare Jahr. Ja, im Silber war es jetzt so, dass es doch ein bisschen kürzer logischerweise gewesen ist. Das waren so im Späthandel durch die niedrigen Handelsbestände ein One-Off. Aber das hat sich am Montag natürlich dann noch ausgewirkt. Es ging ein bisschen runter und am Dienstag dann die Gegenbewegung. Aber so eine Bewegung braucht natürlich immer ein bisschen Zeit, sich zu verdauen. Ja, in der mittleren bis langen Frist ist das eine gesunde Entwicklung, weil einfach dann das Fundament gelegt wird, dass das Gold und Silber natürlich auch steigen können, weil exponentielles Wachstum in den Finanzmärkten, das funktioniert nicht, das geht nie gut. Das sehen wir bei Internet, das sehen wir bei KI, das sehen wir bei anderen Sachen. Wenn Sachen geometrisch exponentiell anfangen zu steigen, kommt irgendwann der Crash. Mhm. Das, was wir bei den Kryptowährungen alle 3 Quartale im Durchschnitt sehen, bei den Aktienmärkten nicht ganz so oft, aber auch regelmäßig. Ja, und jetzt hat es auch den Edelmetallen ein bisschen geholfen zum Durchatmen. Ich meine, wir sind von den Niveaus $4,500 bei Gold wieder an die 5.000 und knapp drüber gelaufen. Bei Silber waren wir auch deutlich tiefer, haben uns von dem Levels natürlich dann auch jetzt wieder auf die 80 hochgearbeitet. 60 bis 80 war eigentlich mein fundamentaler Ausblick, da liegen wir jetzt drauf. Von der Seite wenig Grund zu klagen aktuell.
Der Preisverfall beim Silber war ja fast doppelt so stark wie der beim Gold. Wieso ist das so?
Der Goldmarkt ist natürlich, der große, seriöse Markt. Das ist das Marktvolumen, die Marktgröße. Der Goldmarkt ist deutlich größer als der Silbermarkt. Der Silbermarkt, früher war er so fast 1:10, also ein Zehntel, 10% des Goldmarktes. Jetzt sind es eher so ein Sechstel ungefähr, also ist schon relativ gewachsen, aber er ist immer noch deutlich kleiner. Und das merkt man am physischen Markt, das heißt die physische Marktgröße, als auch natürlich das gehandelte Volumen. Das heißt, die für den Aktienmenschen gut nachzuvollziehen ist die Parallele, wenn du mit kleinen Aktien unterwegs bist, die schlagen halt stärker aus als große, ja, von Ausnahmen abgesehen. Und das ist bei Rohstoffen auch so. Rohstoffe, Gold, Silber, Kupfer, Öl beispielsweise, die kleinen, wenn was passiert, die sind halt weniger liquide und da bewirken sich plötzliche Handelsströme ganz anders aus. Das heißt, die Volatilität, also die Schwankungsbreite bei Silber, ist halt deutlich höher als die von Gold. Aber beides, Gold und Silber, halt Freitag und Montag zum Monatswechsel mit wirklich, man kann sagen, historischen Abschlägen und historischen Ausschlägen.
Mhm. Ah, wenn wir jetzt bei der Historie sind. Du hast ja vorhin den Silberdonnerstag erwähnt, jetzt 1980 war das.
Ja.
Kannst du uns noch ein bisschen erzählen, was ist damals passiert? Wieso ist es überhaupt zum Crash gekommen?
Ja, das ist eigentlich auch ein recht spannender Hintergrund für den Fall, weil viele sehen ja auch die wirtschaftlichen Hintergründe heute aktuell ein bisschen im Hinblick auf die 1970er Jahre im Vergleich. Das heißt Inflation, Stagnation, stagnierendes Wachstum, dann anziehende Inflation, damals durch die Energiepreise und dann, was im Prinzip an den Märkten passiert ist. Ich habe diese Episode bei der Silbermärkte auch in meinem letzten Buch von Tulpen zu Bitcoin über die großen Spekulationsblasen als ein Kapitel
Da ist auch, steht's, ja.
Auch quasi abgebildet. Ich finde das einfach wahnsinnig spannend. Das ist ja so, dass, man sagt mal, Geschichte reimt sich, ja, also es passieren ähnliche Sachen wieder, auch wenn sich nicht eins zu eins wiederholt. Jetzt ist es wirklich so, dass es Januar 1980, Januar 2026 sehr ähnliche Hintergründe gab. Damals die Brüder Hunt, im Englischen die Hunt Brothers, haben ihr Vermögen mit Öl gemacht. Das heißt, über Öl ist die Familie reich geworden. Sie war so reich wie Rockefeller. Rockefeller ist heute noch ein Begriff für Reichtum und Rockefeller Foundation. Ja, die Hunts standen dem nicht viel nach, also ähnlicher Level von Reichtum. Und man hatte damals überlegt, man möchte diesen Reichtum sichern. Man sah die Inflation heraufziehen, die Geldentwertung, die Entwertung des US-Dollars. Gold stand nicht zur Verfügung, es war verboten, in Gold anzulegen. Heißt, man hat das Zweitbeste genommen, Silber. Mhm. Ja, und dann, das ist quasi auch so der Überblick zu meinem letzten Buch, von Tulpen zu Bitcoins, den Spekulationsblasen zu Games of Greed, Spielarten der Gier, hat halt nicht nur der Hedge oder die Absicherung von Mögen eine Rolle gespielt, sondern die Spekulation, die Gier. Man hat gesehen, man kauft diesen ganzen Markt auf und treibt den Silbermarkt, nicht nur physisch, das wäre nämlich gut gegangen, aber halt mit Derivaten, mit Termingeschäften. Ja, und da hat irgendwann die Zentralbank den Stecker gezogen und gesagt, wir ändern die Spielregeln, wir nehmen keine neuen Käufe an, um diesen Preis nicht weiter zu treiben. Und dann ist der Preis im Prinzip am Silberdonnerstag, Silver First Day, in sich zusammengefallen. Ja, innerhalb von wenigen Tagen 50% runter und war danach auch für einige Jahre, sagen wir mal, in der Strafbox, in der Penalty Box. Und der Silbermarkt hat sich von diesem Schock über Jahrzehnte nicht erholt. Also ganz anders zu jetzt. Ja, aber die Kursausschläge waren ähnlich, die Motive auch ähnlich. Die Ausschläge waren, wenn wir das inflationsbereinigt sehen, diese $50 1979, 80, da reden wir von $160 bis $180 real heute. Also wenn man diese $50 mit den Inflationsraten hochrechnet. Das heißt, das wäre im Prinzip das alte inflationsbereinigte Hoch des Silberpreises gewesen. Das, was wir über Gold bei $2,700 hinter uns gelassen haben. Und das war ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, letztes Jahr, Silber ist so ein spannendes Investment. Der Goldpreis ging durch die alten historischen Hochs, erst absolut und dann auch inflationsbereinigt durch. Silber hat diesen Weg noch vor sich bis zu den alten Hochs. Man sieht zwar $120 beim Silber, das klingt wahnsinnig spekulativ. Eine Gold-Silber-Ratio historisch von 1 zu 20, 1 zu 30. Ja, also 30 Unzen Silber für eine Unze Gold war über Jahrhunderte normal. Wir hatten jetzt Gold-Silber-Ratios von 1 zu 100. Das heißt, du musstest 100 Unzen Silber für eine Unze Gold hinlegen. Also Silber war viel, viel zu günstig für diesen Hintergrund. Jetzt sind wir in dieses Niveau gekommen, unter die 1 zu 50. Ja, unter taktischen Anlagengesichtspunkten gucke ich da auf ein etwas niedriges Niveau, aber nicht auf die historischen Levels. Muss sagen, dann ist Silber auch sehr gut gelaufen. Aber meine Bottomline, quasi mein Fazit aus dieser ganzen Geschichte ist, Silber kann deutlich höher als diese $120 gehen. Also durch diese alten historischen Hochs Richtung 150, 180 ist auch durchaus Luft da, auch wenn es für uns fundamental nicht die Prognose ist.
Also zu den Prognosen kommen wir dann noch zum Schluss, ne? Das Spannende zum Schluss. Ich würde jetzt gerne noch mal auf das Thema Gold kommen. Gold gilt ja für die Anleger als sicherer Hafen, so sagt man es allgemein hin ja immer. Ist das denn wirklich in jeder Marktphase so?
Ja.
Ja.
Ja, also einfach zu sagen schon. Gold gehört in jede strategische Vermögensallokation. Mal mehr, mal weniger. Ja, Gold, der Preis von Gold geht auch mal runter und schwankt. Es ist nicht so, dass Gold in sich der sichere Hafen ist, wo man Geld parkt und das Geld ist sicher und es steigt nur. Ja, aber eine strategische Allokation zu Gold hat sich über nicht nur die Jahrzehnte bewährt, sondern man kann sagen, über die Jahrhunderte, um nicht noch weiter auszuholen, über die Jahrtausende, wenn man sagt, was für eine Rolle hat Gold und der Goldpreis, weil es ist einfach das einzige Metall, das einzige Material, was unvergänglich ist, was nicht rostet, was einen Bestand hat. Ja, es wird auch seit diesen Jahrhunderten nicht irgendwie in der Form gebraucht. Es ist ja heute auch keine Basis des Geldsystems oder der Wirtschaft. Es ist eigentlich auch völlig nutzlos, außer dass es schön aussieht und ein Wertspeicher ist.
Mhm. Und gibt es so eine Faustformel oder so einen Richtwert, wo man sagen könnte, okay, so und so viel Prozent von der strategischen Asset-Allokation wären in Gold sinnvoll?
Ja, ich glaube, diese Faustformel oder diese Regel schwankt von Vermögensverwalter zu Vermögensverwalter und schwankt auch ein bisschen vom Anlegertyp. Aber grundsätzlich sowas wie 10-15% Edelmetalle in der Gesamtvermögensallokation schadet nicht. Ich kenne noch so von vor 20, 25 Jahren aus meiner Bankzeit, dass man damals so Goldquoten, das hat sich übrigens auch gehalten, von sowas wie 3% hat und sagt, das ist schon sehr offensiv. Das ist natürlich völlig belanglos. Ob sich 3% dann irgendwie halbieren oder verdoppeln, spielt für den Anleger ja nicht die große Rolle. Und auch wenn der Gesamtmarkt crasht, zum Beispiel eine 50% Aktienquote sich um 20% verbilligt, da kann dann eine 3% Goldquote natürlich nicht helfen. Ja, das heißt, dieses Gegengewicht spielt bei Edelmetallen natürlich auch nur eine Rolle, wenn es signifikant groß ist. Mhm. Wir empfehlen beispielsweise 15% plus für den gesamten Edelmetallbereich und sehen damit zum Beispiel physisches Gold als Schwergewicht dabei, haben dann Silber als großen Teil der Allokation, aber auch ein bisschen Platin. Ja, und mischen dann, was viele in die Aktienallokation dann packen, auch Gold- und Silberminen dabei. Das ist für 2026, glaube ich, ein sehr interessanter Punkt, der sich auch bei Bridgewater oder bei Redalio, beim größten Hedgefonds der Welt, im Playbook wiederfindet, der sagt, Gold- und Silberminen ist für 2026 einfach eins seiner Kerninvestments. Huh. Ja? Und warum? Man überlegt mal, wenn du eine Goldmine hast, die sagen wir Produktionskosten von 1800 US-Dollar, einfacher zu rechnen 2000 hat. Du gibst als Investor 1000 Franken als Aktienkapital. Das Unternehmen nimmt diese 1000 Franken und macht 2000 raus, weil sie für die Hälfte im Prinzip ihre gesamten Kosten gedeckt hat. Ja, weil die Unze Gold kostet halt keine 2000, wo das Unternehmen quasi flat wäre, sondern 5000. Ja, das heißt, momentan hat der Gold- und Silberminensektor operative Margen, wie die Tech-Industrie in der Hochphase der KI-Bubble. Wow. Ja, und das sagt man, das kriegst du momentan für KGVs, für PE-Ratios von, die zum Teil einstellig sind. Also es ist billig und profitabel. Ja, und darum liegt es halt auf der Wunschliste vieler Investoren. Mhm. Aber es sind halt noch nicht so viele in diesem Bereich investiert.
Okay, das war jetzt noch ein spannender Ausflug in die Minenaktien. Und jetzt hast du ja eher so die Perspektive vom Asset Management vertreten. Du bist aber auch Professor an der Hochschule in Luzern unter anderem und gibst dort Vorlesungen zum Thema Rohstoffe. Jetzt interessiert mich, was fragen denn die Studenten so? Also gerade aktuell, was brennt denn denen unter den Nägeln?
Ja, also im aktuellen Semester, muss ich sagen, hat der Rohstoffkurs als Wahlfach auch einen enormen Zuspruch an der HSLU gefunden. Mhm. Ja, ich hatte so viele Studenten wie noch nie im Master, im Finance and Banking in dieser Zeit. Ich unterrichte seit mehreren Jahren im Bereich Wahlfach Finanzen und Wirtschaft. Ich habe es aber im Semester vorher schon gesehen an der Technischen Universität Košice, wo ich auch Kurse gebe in Finance. Wo ich im Bereich Finanzen einfach Gruppenseminare gemacht habe und sagt, sucht euch irgendwas aus und pitcht eine Investmentidee. Und es war für mich überraschend zweimal das Thema Gold gekommen als Pitch. Und das war jetzt von einem guten Jahr gewesen. Ja, tatsächlich im Februar, März 25. Ja, wo einfach sagt, plötzlich ist das Thema Gold nicht nur als Safe Haven, als sicherer Hafen oder als Diversifikation, sondern als Performancequelle interessant. Das war die Jahre davor halt neu. Mhm. Ja, und jetzt mit dem aktuellen Rohstoffkurs, der jetzt im Januar das Semester beendet hat. Das heißt, wir haben im September angefangen, September 25 bis Januar mit den Klausuren. Sehr viele Teilnehmer und einfach die Stimmung war entsprechend auch auf Edelmetalle, Gold, Silber fokussiert, aber auch wie im Bereich Kupfer, Elektrifizierung, Digitalisierung, KI bis hin zur Energie, was ja immer noch der größte Rohstoffbereich ist, die klassische Öl- und Gasseite, aber auch logischerweise Uran, wo wir dann wieder den Spieß umgedreht haben, gesagt haben, Uran, klassische Energie, aber quasi die Vorbedingung dafür, dass Datacenters für AI mit Strom versorgt werden, weil das kann halt das Solar und das Wind nicht schaffen.
Das kann es nicht schaffen, da hast du völlig recht. Gut, dann würde ich jetzt mal den Blick quasi in die Zukunft mit dir wenden wollen. Wir haben ja auch unsere Glaskugel hier hinter deinem Tüchlein versteckt.
Die ist für uns Insider, genau.
Genau, die Glaskugel, weil das interessiert natürlich unsere Anlegerinnen und Anleger ganz besonders. 2026, mhm. Was passiert mit Gold und Silber?
Also was wir sehen ist, dass diese Bewegung von Gold und Silber sich auf den gesamten Rohstoffbereich überträgt. Wir sehen 2026, ich sage mal in Anführungszeichen, als das Rohstoffjahr, wo wir sehr interessante Performance sehen im klassischen Rohstoffbereich. Das heißt Energie, Öl, Kupfer, also Basismetalle per se, aber auch im Agrarbereich. Ja, es ist meistens so, dass Gold dieser Entwicklung ein bisschen vorauseilt. Das haben wir gesehen in 25, Anfang 26. Ja, und der Rohstoffbereich im Prinzip nachzieht. Ja, das ist eine klassische Bewegung, die haben wir über Jahrzehnte immer mal wieder. Wir sehen den Edelmetallbereich weiter positiv. Ich denke, bei Gold die Goldjünger verschrecke ich jetzt. Ich sage, die Luft ist ein bisschen dünn und begrenzt. $5,000 ist ein toller Preis. Vielleicht laufen wir auf 5,2, 5,4. Wir können natürlich überschießen. Ich würde aber jetzt da die Früchte nicht zu hoch in den Himmel hängen. Aber der Goldpreis ist oder der Gold als Investment bleibt auch in 2026 solide. Aber diese Zuwächse, die wir in 2025 gehabt haben, das sollte man halt nicht erwarten, dass sich sowas fortsetzt. Silber. Ich hatte es eingangs schon gesagt, das ist der kleine wilde Bruder des Goldmarktes.
Wild ist gut, ja.
Ja, weil wild, also wild und Volatility, ja. Man muss sich auf Schwankungen logischerweise einstellen. Aber nochmal, wenn man in die Minen reinguckt, Silberminen haben normalerweise All-in-Sustaining-Costs von $15 bis $20. Und wir haben aktuell Silberpreise von $80. Ja, also wer bei diesen Preisen Silber fördern kann, das ist quasi die Lizenz zum Golddrucken. Mhm. Ja. Golddrucken, habe ich gesagt, nicht Gelddrucken, ja, mit genau, Vermerk. Genau. Das heißt, wenn der Silberpreis in dieser Range 60, 80 bleibt oder auch nochmal 100, 120 im Überschießen, ist es möglich, dass Silber auf 150, 180 oder höher geht. Sowas sollte man nicht ausschließen, das ist wie eine Option. Es ist möglich, es wäre aber nicht mein Basisszenario. Der gesamte Bereich bleibt spannend, aber ich sehe den gesamten Rohstoffmarkt vor dem Hintergrund in 2026 als sehr lohnenswertes Investment in Relation von den Chancen und Risiken.
Okay, na, ich bin gespannt. Wenn wir uns wieder zum Interview...
Wenn wir uns im September auf dem Börsentag hier treffen und sagen, guck doch mal auf den Rohstoffmarkt, guck doch mal auf die Preisprognosen bei Öl, bei Kupfer im Gesamtmarkt. Also da orientieren wir uns am Bloomberg Rohstoffindex. Mhm. Ich denke, dass die nächsten Monate vor uns da sehr, sehr interessant werden.
Mhm. Ja, schauen wir. Dann würde ich jetzt noch mal die Chance nutzen, wenn du schon bei uns bist. Wir haben ja auch noch das digitale Gold, der liebe Bitcoin. Und auch Bitcoin hat ja jetzt einen ordentlichen Rücksetzer ertragen müssen. Was ist denn da los?
Und dann sind wir auch wieder fast bei meinem Buchtitel von Tulpen zu Bitcoins. Ich meine, das Buch kam daher zustande, als Bitcoin damals bei 20.000 gecrashed ist. 2017 war es, glaube ich, auf 3.500 in den Kryptowinter übergegangen ist. Die Rücksetzer, ich habe es auch gesagt, die Rücksetzer aber im Kryptobereich, die sind schneller, höhere Frequenz als im Aktienbereich und natürlich auch deutlich stärker. Alle paar Quartale hast du Preiskorrekturen von 60-80%, ja, die in den letzten Jahren sich aber immer auch wieder schnell nach oben geschaukelt haben. Wir sind aktuell von der Spitze bei einem Minus von 50%. Ja, das ist schmerzhaft, bringt aber keinen um. Und auch unsere Krypto-Investoren, die wir haben, wir sitzen ja als Vermögensverwalter in Zug, wir haben Commodities und Krypto beides als quasi so Footprints, die wir neben unseren normalen Vermögensverwaltungsangeboten machen. Wir haben keinen Investor, der momentan auf uns zukommt und sagt, ich habe irgendwie Panik oder Bedenken, dass der Preis momentan 50% hinten liegt von der Spitze von 120.000, weil wir kommunizieren das sehr deutlich. Es ist ein sehr riskanter Bereich, es ist ein Bereich, den wir sehen als Zukunft. Ich bin kein großer Freund davon, Bitcoin als digitales Gold zu bezeichnen. Ich weiß, viele machen das. Es ist auch ein Weg aus dem Dollar und aus dem Weg der Abhängigkeit der Dollarhegemonie oder des klassischen Finanzsystems. Das ist die Parallele zu Edelmetallen, die ich sehe. Aber ansonsten haben wir aktuell eher eine höhere Korrelation zum Thema Technologie, Nasdaq und Bitcoin als zum Thema Gold. Also der Goldpreis läuft ja. Ja, und Bitcoin hat jetzt genau wie die Tech-Werte auch korrigiert. Ja, wir sehen es bei der Performance der Magnificent Seven, da ist ja jetzt auch nicht mehr alles Gold in dem Sinne, was glänzt. wir denken aktuell, das Niveau zum Beispiel im Kryptobereich ist interessant. Es könnte aber auch nochmal auf die mittleren 50, auf die 52.000 vielleicht auch sich weiter zurücksetzen. so eine 60-80% Korrektur, wenn man in den Chart der letzten Jahre guckt. Das wäre ein Büro, wo wir massiv auch wieder investieren würden. Nee, ist, aktuell ist es eher ein bisschen spekulativer und sagen, man könnte Daumen drücken, dass es hochgeht. Es muss ja das nicht immer ausreizen. Ja, aber wenn wir in die Zukunft gucken, wir würden uns natürlich freuen, wenn die Propheten im Markt, das heißt die Michael Sayers und die Katie Woods und Co. recht halten und wir über 500.000, eine Million oder höher im Bitcoin-Preis reden würden. Mhm. Ich glaube, da wären auch viele Kunden von uns froh. Wir setzen ja Kryptos und digitale Werte auch in der klassischen Vermögensverwaltung in ausgewogenen oder dynamischen Mandaten ein, aber da auch risikoattestiert. In so einem ausgewogenen Mandat von 3%, in einem dynamischen Mandat von 5%. Mhm. Das heißt, das sind die Bereiche, die früher sowas wie Gold vorbereitet waren. Wenn es 50% korrigiert, ist das schmerzhaft, aber es ist kein Riesenverlust. Ja. Wenn sich sowas vom aktuellen Niveau dann plötzlich verzehnfacht, ist es ein Performance-Helfer.
Mhm. Okay. Gut, also jetzt wissen wir auch, zu welchen Anteil in der Asset-Allokation sozusagen. Vielen Dank. Ja, generell total spannend, immer wieder, wenn du bei uns bist, das Thema. Und ich freue mich auf unser nächstes Interview, dann, wie du schon gesagt hast, zum Börsentag in Zürich. Ja, und auch Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen oder Zuschauer, vielen Dank, dass Sie dabei waren bei BX Experteninterview.
Das war BX Börsenecho. Wir haben eingeordnet, was an den Märkten nachhallt. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast und teile ihn mit Menschen, die mehr aus ihrem Finanzwissen machen wollen.